Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Sie hören Philipp Wampfler, Pädagogische Hochschule Zürich, mit seinem Vortrag Neuere Entwicklungen im Einsatz von Social Media in Lernprozessen, aufgenommen im Rahmen des IPASAR an der Pädagogischen Hochschule Wien am 21.02.2013.
Ja, ich freue mich hier, paar Ideen vorstellen zu dürfen. Also ich wurde gebeten, etwas zu sagen zu neueren Entwicklungen im Bereich Social Media und Unterricht. Ich habe dazu ein Buch geschrieben im letzten halben Jahr, wie man Social Media in der Schule brauchen kann. Und zwar geht es darum, was Jugendliche mit Social Media tun, was Lehrpersonen damit tun könnten und was Schulen auch damit anfangen könnten für Schulentwicklung, für Öffentlichkeitsarbeit. Das Buch erscheint wahrscheinlich im Sommer dann. Hier ein paar Ideen, die ich durch meine Lektüre aufgenommen habe, um vielleicht gleich an die verpackten Bananen anzuknüpfen. Auch da vielleicht eine Erfolgsgeschichte. Ich habe einen Schüler betreut, der hat eine Abschlussarbeit bei unserem Gymnasium, schreiben sie sogenannte Maturarbeiten. Hat so eine Maturarbeit geschrieben, nicht zu verpackten Bananen, sondern beim letzten iPhone-Launch, also als das neue iPhone 5 vorgestellt worden ist, hat er ein gefälschtes Video produziert und das auf YouTube veröffentlicht. Er hat über 2 Millionen Zugriffe gehabt auf seinem Video und es ist auf allen amerikanischen Newsportalen erschienen. Also ein Schüler am Gymnasium schafft es in die amerikanischen Medien mit einem Video. Das ist möglich dank Social Media. Ja, hier habe ich die Slides, die kann man hier abrufen unter diesem Link. Ich zeige es am Schluss dann noch einmal, das ist nicht besonders wichtig. Worüber werde ich sprechen? Zuerst kurz sagen, was ich unter Social Media verstehe. Ich werde jetzt nicht über Facebook sprechen oder über Twitter oder über konkrete Netzwerke, sondern über die Idee Social Media. Dann werde ich etwas darüber sagen, wie Social Media es ermöglicht, dass informelle Lernprozesse, die Jugendliche in ihrem Privatleben schon durchführen, in der Schule nutzbar gemacht werden können, beziehungsweise formelle Lernprozesse, wie sie in der Schule angeboten werden, ins Private überschwappen könnten. Der dritte Punkt ist, da werde ich etwas darüber sagen, wie Social Media als Backchannel eingesetzt werden kann. Und zum Schluss werde ich über MOOCs kurz sprechen. Also, das wäre der erste Teil. Ich habe hier eine Grafik, um zu zeigen, was ich unter Social Media verstehe. Es sind genau 3 Punkte. Wir alle sind solche Punkte in der Social Media Landschaft. Wir erstellen ein Profil von uns, geben dem eine Farbe und erhalten eine gewisse Größe zugewiesen durch die Anzahl Verbindungen, die wir eingehen, durch die Anzahl von Leuten, die bei uns mitlesen. Und wir sind so verknüpft durch andere, mit anderen Profilen, schaffen so ein Netzwerk. Das ist der zweite Punkt. Also Profile, Beziehungen. Und wie entstehen diese Beziehungen? Durch Inhalte, die geteilt werden, die gelesen werden. Und das kann ich jetzt noch etwas deutlicher an meinem Facebook-Profil zeigen. Ich habe im oberen Bereich habe ich eine Identität. Ich präsentiere mich auf eine bestimmte Art und Weise. Ich kann da ehrliche Angaben machen, ich kann erfundene Angaben machen, ich kann viel über mich verraten, ich kann wenig über mich verraten. Ich habe hier unten Inhalte, die ich verbreite. Also mit diesen Inhalten beglücke ich meine Follower oder meine Freunde oder verstöre sie oder was auch immer ich genau vorhabe. Und so schaffe ich es dann, dass ich Beziehungen eingehe. Also ich habe dann Leute, die mich hinzufügen oder Leute, die mich wieder rauswerfen und so weiter. Also ich schaffe ein Beziehungsnetz. Das ist Social Media. Jetzt, was hat das mit modernem Unterricht zu tun? Wenn wir uns, das ist für mich ein Bild, das eine moderne Unterrichtssituation zeigt. Wir erwarten eine gewisse Selbststeuerung oder Selbstmotivation der Lernenden. Also sie sitzen nicht jetzt wie Sie alle hier und hören einem allmächtigen Lehrer oder einer allmächtigen Lehrerin zu, sondern sie interessieren sich selber. Sie entwickeln ein Profil, sie haben Vorlieben, sie haben Stärken, sie haben Interessen, sie bringen eigene Inhalte vielleicht in den Unterricht auch ein. Sie vernetzen sich direkt untereinander, vielleicht sie vernetzen sich auch nach außen, ohne dass sie immer die Hilfe der Lehrperson dafür brauchen. Das ist moderner Unterricht. Und dieser funktioniert ganz ähnlich wie Social Media. Das wäre meine These. Wenn ich über Social Media, wenn ich da diese Punkte kurz durchgehen darf, Social Media, die Revolution, Social Media bedeutet, dass es jetzt plötzlich jeder und jedem von uns möglich ist, mit einem Massenpublikum in Verbindung zu treten. Also wenn wir jetzt hier was Harmloses auf die Twitter-Wall schreiben, dann kann es sein, dass das von Hunderten von Menschen verbreitet wird und plötzlich steht es morgen in der Zeitung. Das wissen wir nicht. Also ich habe ein Massenpublikum, das da mitlesen kann. Massen können da auch schreiben. Bei den Inhalten gegenüber verhalte ich mich nicht nur passiv, sondern ich kann immer auch aktiv sein. Also ich kann gleichzeitig schreiben und lesen, ich kann auf alles, was ich lese, auch reagieren, ich kann es weiter verbreiten. Ich gestalte meine Identität selber, also jede Identität auf Social Media ist geformt, ist bewusst gewählt und ermöglicht dann auch diese Verbindungen. Die Funktion von Social Media ist nicht unbedingt Bananenfotos oder Katzenfotos auszutauschen, sondern wenn man es professionell einsetzt, ist es Wissensmanagement. Also Wissensmanagement ist das, was wir Lehrpersonen mit der Zeitung getan haben früher. Wir haben sie gelesen, haben Dinge rausgerissen, haben sie abgeheftet, um sie dann vielleicht im Unterricht einsetzen zu können. Und heute liest man nicht mehr Zeitung, sondern liest halt Twitter und macht damit grundsätzlich dasselbe wie beim Zeitungslesen. Oder gewisse Leute lesen Twitter anstatt Zeitung zu lesen. Und die Organisation ist selbst organisiert, niemand hat Vorschriften, wie man jetzt Social Media nutzen muss, sondern wenn es mir Spaß macht, dann nutze ich es und wenn ich es nicht brauchen kann, wenn ich es unnötig finde, dann höre ich damit auf. Wenn wir jetzt oft über den Unterricht sprechen und die gleichen Punkte durchgehen, dann würde die Social Media Idee bedeuten, dass die Lernenden sich auch untereinander kommunizieren, dass sie nicht immer die Relaisstation der Lehrperson brauchen, um Kommunikation betreiben zu können. Es würde auch heißen, dass die Inhalte nicht nur aus dem Lehrplan und von der Lehrperson kommen, sondern dass sie auch von den Studierenden, von den Lernenden selbst kommen, dass sie also gleichzeitig produzieren können, wenn sie konsumieren, dass sie gleichzeitig lehren können, wenn sie lernen und dass das miteinander verbunden ist. Wenn Schülerinnen und Schüler bei Horvath gibt es diesen Roman, wo alle Schüler nur Anfangsbuchstaben haben. Es spielt gar keine Rolle, wie sie heißen, weil sie sind einfach Schüler. Also wir könnten den Schülern auch eine Nummer geben. Sie müssen nämlich alle dasselbe tun, nämlich lernen. Und moderner Unterricht bedeutet, die Schüler, das ist nicht egal, wer sie sind, sondern sie haben Stärken, sie haben Schwächen, sie haben Profile. Und sie müssen nicht nur lernende Personen sein, sondern sie sind Individuen, die selber sich auch ein Profil geben können in der Schule. Während die Funktion der Schule vielleicht ist, dass man ausweisen kann, dass man etwas gelernt hat nach außen, dass man auch eine gewisse Reputation bekommt, könnte die Funktion mit Social Media sein, dass man eben wirklich Wissensmanagement im eigenen Sinne betreibt, dass man in der Schule wirklich etwas lernt. Das ist ja nicht, wenn man einen Abschluss hat, heißt es ja noch nicht, dass man etwas gelernt hat. Und dieser Idee könnte man vielleicht etwas mehr Kraft geben. Und die Organisation der Schule ist ein formaler Rahmen, der gegeben ist und der könnte sich durch Social Media auflösen. Es braucht, das ist etwas Revolutionäres, es braucht keine Präsenz mehr an einem Ort. Also wir könnten das hier jetzt auch auf einem Google Hangout ausstrahlen und Sie müssten gar nicht alle hierher kommen, um mir zuzuhören. Das wäre nicht mehr nötig eigentlich und Sie könnten trotzdem auf der Twitter-Wall Kommentare abgeben. Formelle und informelle Lernprozesse. Ich habe hier ein paar Beispiele für informelle Lernprozesse. Wie lernt man denn heute, wenn man heute Gitarre spielen will, wie lernt man heute Gitarre spielen? Man lernt es mit YouTube. Ich habe hier einen Profi, also ich spiele es kurz ab. Der spielt jetzt hier und ich sehe gleichzeitig, welche Griffe ich benutzen muss, um das zu lernen. Die Schülerinnen und Schüler wählen die Stücke selbst aus, die sie spielen wollen und sie können dieses Video so oft ansehen, wie sie wollen. Sie können zurückspulen, sie können es anhalten und sie lernen heute so Gitarre spielen. Meine Kolleginnen und Kollegen, die Gitarre unterrichten, die verzweifeln, weil der Lehrplan ihnen vorschreibt, dass sie das Notenlesen den Schülerinnen und Schülern beibringen müssen, aber die wollen nicht mehr Noten lesen und sagen, es ist komplett unnötig, weil sie sich diese Videos anschauen und sie lernen mit diesen Videos. Das ist ein informeller Lernprozess. Das zweite Beispiel, das ist Peggy Lee und sie lehrt uns jetzt Chinesisch sprechen. Sie hat so ganz kleine Einheiten, die man sich von überall her anschauen kann. Und Sie sehen jetzt dann gleich in den Untertiteln, sehen wir nicht nur die chinesischen Schriftzeichen, wir sehen auch die Aussprache und die englische Übersetzung. Ich kann das jederzeit stoppen. Ich kann so Chinesisch für mich selber lernen. Und bei all diesen Kursen ist es auch möglich, jemanden zuzuschalten, Native Speakers, die auch Englisch können. Und die können mir dann über Skype gewisse Hinweise geben. Sie können meine Aussprache korrigieren. Ich muss nicht in eine Schule gehen, um Chinesisch zu lernen oder Mandarin zu lernen. Ich kann das mit Social Media machen. Dann zwei Beispiele, die so in der Hacker-Szene sehr verbreitet sind. Hacker mögen es zu stricken. Strickblocks ist ein unglaubliches Potenzial auf Social Media, hat auch einen großen Marktwert. Man erfährt dort, welche Wolle man braucht, wie viel Wolle man braucht. Man kann die Strickmuster runterladen und man führt sehr angeregte Diskussionen. Also viele Frauen tauschen sich auch auf Strickblocks über ihr Privatleben aus. Also Stricken ist dann nur eine Möglichkeit, auch um Netzwerke aufzubauen mit anderen Strickerinnen. Und also das ist wirklich, also ich habe auch schon Lust gehabt, da etwas zu stricken, als ich mir das angeschaut habe. Und etwas, worauf ich auch große Lust habe, ist zu löten. Also Löten hat so ein gewisses Revival erlebt, weil man so tolle LED-Displays sich zusammenlöten kann und ganz nette Dinge tun kann. Das ist jetzt ein Wiki, also das vorher war ein Blog, das ist ein Wiki von einem Hackerspace in Mannheim und die instruieren, also da kann man lernen, Einkaufslisten ausdrucken, man lernt das schrittweise, was man tun muss, um ganz tolle Dinge zusammenlöten zu können. Auch das wieder ein informeller Lernprozess. Ich habe das auch wieder so als Tabelle zusammengestellt. Ich gehe das jetzt nur mal für den informellen Lernprozess durch. Die Idee wäre dann, dass die beiden Dinge zusammenkommen. Also dass die Lernziele, die selbstformulierten Lernziele auch in die Schule übertragen werden könnten. Also dass wir den Schülerinnen und Schülern ein Angebot machen, formuliert die Lernziele selbst. Was wollt ihr denn eigentlich lernen? Und die Lernzielüberprüfung funktioniert natürlich hier in der Praxis. Also ich spreche dann mit jemandem auf Skype Chinesisch oder ich überlege mir, ob ich jetzt chinesische Musikvideos verstehe oder ich löte mir das LED-Display zusammen. Wenn es funktioniert, dann habe ich gewonnen, dann habe ich das Lernziel erreicht. Und ich muss nicht einen Test ablegen, bei dem ich dann Noten bekomme, die mir Auskunft darüber geben, ob ich etwas kann oder nicht. Ich merke es selber, ob ich es kann. Der Rhythmus ist individuell gestaltbar, er folgt nicht dem Stundenplan. Wenn ich jetzt einen Lötanfall habe, dann löte ich die ganze Nacht durch. Und ich muss nicht nach 45 Minuten wieder aufhören zu löten und dann das nächste Fach besuchen. Ebenso ist der Ort überall, also ich kann das YouTube natürlich in meiner Werkstatt anschauen. Ich nehme teil an einem MOOC, ich komme gleich nachher dazu und dieses MOOC, das dem folge ich hauptsächlich in meinen Zugfahrten zur Arbeit und wieder zurück. Also ich muss nicht irgendwo hingehen, nicht in die Kasernenschule. Die Schule basiert ja historisch auf der Idee, die Schule, wie wir sie heute kennen, auf der Idee der Kaserne. Und diese Idee ist eigentlich überholt. Also es ist nicht mehr nötig, Menschen gleichzeitig in einem Ort festzuhalten, damit sie lernen können. Der Nutzen ist ein persönlicher, während die Schule grundsätzlich gesellschaftliche Rechtfertigung hat. Also auch hier wäre eine Vermischung von mir aus gesehen sinnvoll. Und die Methoden beim informellen Lernen, das sind gehackte Methoden. Also Hacker, die verstehen sich nicht als bösartige Menschen, die anderen Schaden zufügen, sondern Hacker verstehen sich als Menschen, die Werkzeuge nicht so brauchen, wie es vorgesehen ist. Also sie brauchen Werkzeuge kreativ, während alle anderen Werkzeuge langweilig brauchen. Und das wäre die Methoden hacken, das wäre eine Abkürzung für informelles Lernen. Und das heißt, wir müssen den Schülerinnen und Schülern nicht vorgeben, wie sie lernen sollen, sondern sie sollen es selber für sich bestimmen und sie sollen es hacken. Ich habe das kurz aufgelistet, also was könnte das für die Schule ganz konkret heißen, diese Vorteile nutzen, sich an der Praxis orientieren. Der erste Punkt, und das sind natürlich alles alte Dinge, also ich will nicht sagen, dass da Social Media irgendwelche revolutionären Erkenntnisse hat, das sind pädagogisch alte Einsichten. Dass man Angebote macht und individuelle Wege zulässt, also dass man sagt, wir wollen jetzt mit euch, ich weiß nicht, ihr sollt jetzt Englisch lernen und wir sagen auch, warum ihr Englisch lernen sollt oder ihr könnt euch das selber überlegen und wie ihr dorthin kommt, das könnt ihr jetzt, da mache ich euch ein paar Angebote, nämlich es gibt hier klassischen Unterricht, ihr könnt selbst lernen, ihr könnt Social Media machen und am Schluss schauen wir, ob ihr es könnt. Das wäre eine Möglichkeit und privates und schulisches Lernen koppeln, indem man natürlich sagt, ihr könnt auch die Mittel nutzen, die ihr privat nutzt, um zu lernen, die könnt ihr auch in der Schule benutzen. Ein weiterer Schritt ist ein persönliches Lernnetzwerk aufbauen. Die Idee oder der Begriff wird in diesem Buch von Howard Rheingold, es ist leider noch nicht auf Deutsch übersetzt, das Buch ist sehr lesenswert, wird die Idee ausgeführt. Ich habe die wichtigsten Punkte von ihm abgeschrieben. Wie geht man vor, wenn man sich so ein Lernnetzwerk aufbauen will? Man stöbert zunächst einmal in Lernnetzwerken oder in Netzwerken und Medien. Dann findet man heraus, wer sind die Expertinnen und Experten in meinem Gebiet. In unserem Gebiet E-Learning gibt es sehr viele präsente Expertinnen und Experten. Ich kann auf Twitter, auf Facebook die hinzufügen und lesen, was die verbreiten. Und so kann ich an dem teilnehmen, womit sie sich beschäftigen. Dann kann ich ihnen auf ihren Kanälen folgen, das habe ich jetzt schon gesagt, und kann so mein eigenes Netzwerk verbessern. Also ich füge jetzt heute, wenn ich hier bin, lerne ich viele neue Menschen kennen, ich füge die hinzu zu meinen Netzwerken. Wenn die dann 2 Wochen lang langweilige Dinge posten, die mich nicht interessieren, dann werfe ich sie wieder raus. Vielleicht verweisen sie mich aber auch noch auf 5 weitere, die mich interessieren, ich füge die hinzu. Also das Netzwerk optimieren, das ist ein ständiger Prozess und mit der Zeit kann ich auch es wagen, eigene Inhalte zu verbreiten. Das kann einfach sein, ich verbreite jeden Tag den interessantesten Artikel, den ich in der Zeitung gelesen habe und poste den irgendwo. Und so baue ich dann Beziehungen auf. Es wird ein Geben und ein Nehmen. Ich erhalte von anderen Informationen und ich gebe meine Informationen weiter und kann dann am Schluss es auch wagen, Fragen zu stellen und bekomme auch Fragen beantwortet. Also ich habe das schon oft mit Klassen gemacht, dass wir ein Buch gelesen haben und dann haben wir auf Social Media dem Autor oder der Autorin die dringendste Frage direkt gestellt. Und das kann zum Teil Minuten gehen, bis die auf diese Frage antworten. Und das ist sehr aufregend zu merken, ich kann jetzt plötzlich Leute erreichen, die vor Social Media einfach das Telefon nicht abgenommen hätten, wenn ich angerufen hätte oder mir einen Brief nicht beantwortet hätten. Das ist, was ein persönliches Lernnetzwerk bedeutet. Lisa Rosa ist eine deutsche Didaktikerin, die das sehr ausführlich bearbeitet hat. Sie sagt, es sind grundsätzlich 4 Schritte. Ich muss Informationen interiorisieren, also ich muss sie aufnehmen, ich muss sie abgeben und ich habe so 2 Arten von Dialog. Dialog 1 ist ein Netzwerk aufbauen, Dialog 2 ist zusammenarbeiten und teilen. Persönliche Lernnetzwerke können auch ganz einfach, also bei meinem Buch habe ich einzelne Kapitel, habe ich in meinem Netzwerk gesagt, ich würde mich über Feedback freuen und habe dann immer so 5 bis 10 Menschen gehabt, die das Kapitel durchgelesen haben und Kommentare dazu abgegeben haben. Und das ist enorm hilfreich für mich als Autor, der an meinem Computer gearbeitet hat. Ich erhalte plötzlich von 5 denkenden Menschen die Meinung zu dem, was ich geschrieben habe. Und das ist, diese Arten von Zusammenarbeit sind über Social Media sehr einfach möglich und ohne großen Aufwand. Lisa Rosa sagt, für alle, die anderen das Lernen beibringen sollen, gehören Aufbau, Nutzung und Pflege eines persönlichen Lernnetzwerks zur Grundaufgabe. Es ist Voraussetzung nicht nur für die eigene selbstgesteuerte, autodidaktische Lerntätigkeit. Also das heißt, Lehrende sind immer auch Lernende, sie müssen selber auch lernen, damit sie lehren können, sondern selbstverständlich auch für die darüber hinausgehende notwendige Fähigkeit, andere im Lernen anzuleiten. Bis 2033, also bis in 20 Jahren, müsste es Standard werden, dass Schüler mit einem Zertifikat für Studierfähigkeit, heute Abitur genannt, ein solches persönliches Lernnetzwerk aufgebaut haben, es nutzen, pflegen und aktualisieren. Die wichtigsten Kompetenzen im Umgang mit persönlichen Lernnetzwerken sind, das ist wieder Rheingold, Infotention nennt er das. Also er sagt, Information und Attention, Aufmerksamkeit, müssen im richtigen Maß zueinander stehen. Wenn ich im Internet aktiv bin, darf ich nicht den Katzenbildern 80% meiner Zeit zuwenden, weil ich sonst ein Problem bekomme. Also ich muss irrelevante Information als irrelevante Information erkennen und hier nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, aber der relevanten Information viel Aufmerksamkeit. Und das muss man schulen, das muss man lernen, das kann man nicht einfach selbst und das können auch die Digital Natives nicht einfach so, nur weil sie die Geräte zur Hand haben. Man muss lernen, in der Schule muss man lernen, Filter aufzubauen. Man muss Informationen so filtern, dass nur das zu einem kommt, was man brauchen kann, dass das andere automatisch weggelassen wird. Wenn ich Bibliotheken nutze, wenn ich Zeitungen nutze, dann waren das alles Filter. Also Zeitungen sind gefilterte Informationen. Wenn ich das Internet nutze, habe ich diese Filter noch nicht und ich muss sie zuerst installieren, damit, oder ich muss sie einsetzen lernen. Und Reflexion, die einfachste Form der Reflexion, das sagt auch Reingold, schreiben Sie einen Zettel, was will ich jetzt gerade tun? Und legen Sie den neben den Computer und schauen Sie ab und zu darauf. Und wenn Sie etwas tun, überlegen Sie sich, hilft mir das jetzt dabei, das zu tun, was ich gerade tun will, oder lenkt es mich davon ab? Also immer wieder darüber nachdenken, wie setze ich die Werkzeuge ein, hilft mir das oder lenkt mich das eher ab? Social Media als Backchannel einsetzen, also ein Backchannel ist eben dieser, hier haben wir einen etwas unaufdringlichen Twitter-Wall, es gibt Konferenzen, wo der Twitter-Wall jetzt gleich hier vorne wäre, Sie würden den alle sehen und viele von Ihnen wären am Gerät und würden jetzt ihre Meinung abgeben zu meinem, also wie ich jetzt Deutsch spreche, dass es jetzt furchtbar schweizerisch ist, wie ich angezogen bin, aber vielleicht auch inhaltliche Dinge. Es gibt so Studien, die sagen, je nach Kontext ist bis zu 80% ist reiner Unsinn, der über diese Backchannels verbreitet wird. Aber diese Backchannels gibt es natürlich auch, wenn sie miteinander flüstern oder wenn Klassen miteinander flüstern. Also Backchannel heißt, es gibt eine inoffizielle Gesprächsebene, die parallel zu dem abläuft, was offiziell abläuft. Und Social Media kann jetzt als Backchannel fruchtbar eingesetzt werden. Also diese Twitter-Walls wäre etwas, weil da eine kritische Auseinandersetzung stattfinden kann, während ich hier rede und Sie alle nicht reden können, können Sie trotzdem aktiv sein und mir Feedback geben, das ich mir dann später zum Beispiel aneignen könnte oder wo ich auch darauf reagieren könnte. Ich habe hier ein paar Beispiele. Und das ist Englischunterricht an der Highschool in den USA von Erin Olsen. Was sie tut, ist, sie spricht hier mit ihren Schülerinnen und Schülern über Literatur. Man sieht hier eine Schülerin, die spricht. Also das ist ein Unterrichtsgespräch, ein klassisches Unterrichtsgespräch. Und gleichzeitig sind die Geräte im Einsatz. Weshalb? Es gibt immer Schülerinnen und Schüler, die sich nicht trauen, etwas zu sagen in der Klasse. Die aber etwas zu sagen hätten. Es fällt ihnen einfacher, wenn sie es in den Computer reinschreiben können. Es gibt solche, die etwas mehr Zeit brauchen, die sich ganz sicher sein möchten, bevor sie etwas sagen. Die können es vielleicht später sagen und dann wäre es im Unterrichtsgespräch am falschen Ort, aber sie können es auf Social Media noch mitteilen. Es gibt solche, die einfach eine Frage stellen wollen und vielleicht Angst haben, es sei eine sinnlose Frage. Und so kann parallel zum Unterrichtsgespräch noch eine zweite Gesprächsebene aufgebaut werden. Olsen macht das nicht immer, nicht in jeder Stunde. Sie macht es sehr selektiv und sie spricht auch mit den Schülerinnen und Schülern darüber, ob sie es jetzt als hilfreich empfunden haben oder nicht. Aber es ist eine Möglichkeit. Mary Jaco hat hier eine Begegnung organisiert mit einem Experten und sie hat diesem Experten, den hat sie gebeten, eine Stunde auf Twitter zur Verfügung zu stehen, um Fragen zu beantworten. Und die Schülerinnen und Schüler haben dann über den Computer vorbereitete Fragen gestellt. Sie haben sich vorbereitet, indem sie einen Text gelesen haben von diesem Experten und haben dann dieses Gespräch geführt. Als Deutschlehrer lade ich ab und zu Autorinnen und Autoren in meinen Unterricht ein. Und die Gesprächssequenzen mit den Schülerinnen und Schülern sind recht harzig. Sie sind eingeschüchtert durch diese Persönlichkeit, die da steht. Sie trauen sich nicht, Fragen zu stellen. Und hier ist es so, es geht los und alles, was man vor sich hat, ist ein leerer Computerbildschirm. Man stellt mal eine Frage. Und dann entwickelt sich so ein Gespräch, eine Auseinandersetzung mit den Experten, die sehr nachhaltig sein kann. Es ist auch möglich, dann alles noch einmal aufzuschreiben, das alles noch einmal zu verarbeiten, wenn man es gelesen hat. Das, ja, ein Beispiel, das lasse ich jetzt aus. Komme zu MOOCs. MOOCs ist so ein Schlagwort der Stunde. Ich glaube, wo war das so bei dieser Kurve? Das ist noch ziemlich weit oben, oder? Ja. Das ist so, das didaktische Schlagwort des Jahres 2012 und auch 2013 ist es noch sehr aktuell. Man spricht von einer Lernrevolution, aber man hat schon oft von Lernrevolutionen gesprochen. Ich sage kurz, was es ist. Das hier ist die MOOC Cow, also Kühe machen Mu und die MOOC, das klingt ja schon wie Mu. Es ist ein Massive, also das heißt, es sind sehr viele Teilnehmende, mehr als in einer Klasse sind. Es ist offen. Offen heißt zwei Dinge. Die Materialien können weiterverwendet werden. Also es sind nicht Materialien, die einem Schulbuchverlag gehören im Idealfall, sondern solche, die man für eigene Zwecke adaptieren darf. Und zweitens, es können alle mitmachen. Man muss nicht an einer Universität eingeschrieben sein oder an einer Schule dazugehören, sondern man kann alle für die ganze Öffentlichkeit stehen, die zur Verfügung. Sie finden online statt, also man muss nicht an einen Ort gehen. Und wichtig ist, es ist ein Kurs. Also MOOCs sind keine Netzwerke, es sind keine Foren, sondern es gibt einen Kursverlauf, der festgeschrieben ist. Also die dauern meistens so 5 bis 10 Wochen, solche MOOCs. Und die wichtigste Unterscheidung, es gibt Ex-MOOCs, das sind Vorlesungen an einer Universität, die auf YouTube aufgezeichnet werden, mit sozialen Funktionen versehen werden und dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Und es gibt C-MOOCs, das sind solche, wo sich die Lernenden selber auch zu Lehrenden wandeln oder sie selber die Inhalte erstellen. Also es gibt nicht Lehrende, die dafür beauftragt sind, sondern die Teilnehmenden erstellen auch selber die Inhalte. Dazu braucht es ganz viele Tools, die verbunden werden. Die sieht man in dieser Kuh. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Die Grundstruktur ist klar. Ich brauche jemanden, der sich dafür interessiert. Der braucht andere Personen, die mitmachen, Material. Und daraus entstehen dann Computerseiten. Und wie ich das benutze, ist sehr individuell. Das Rote wäre der ganze MOOC, also alles, was es gibt. Die Vöglein sind Twitter-Nachrichten, die Listen, das sind so Foreneinträge, dann gibt es YouTube-Videos, Webseiten und ich wähle jetzt einen grünen Weg dadurch und irgendwann habe ich eine zündende Idee, das sieht man da. Also ich kann mir meinen eigenen Weg wählen durch diesen MOOC und muss nicht einem vorgegebenen Weg folgen. Wenn ich etwas schon kann, überspringe ich das YouTube-Video. Wenn ich etwas langweilig finde, breche ich ab. Ich konzentriere mich auf das, was mich motiviert. Die Prinzipien sind erstens Individualität, das ist klar. Zweitens, dass aus der Interaktion Inhalte entstehen. Also man unterhält sich darüber, was interessiert mich. Und das Wissen wird nicht von Wissenden an Unwissende transferiert, sondern Interessierte schaffen das Wissen zusammen. Es ist offen, also man muss nicht sich verpflichten, über 5 Wochen jeden Tag 3 Stunden da mitzumachen. Man kann einmal reinschauen, aber man kann auch sehr, sehr aktiv sein, wenn man will. Und es gibt sehr viele Teilnehmende, das ist der letzter Punkt. Ein gutes Beispiel ist dieser howtomook.org. Das ist ein deutsches Angebot, das jetzt gerade in der Schlussphase ist. Die Schlussphase ist, diese Leute haben ein Handbuch erstellt, wie man einen MOOC durchführt. Das ist der letzte Punkt. Ich glaube, das war jetzt die letzte Woche oder ist diese Woche, findet das statt, die 5. Woche. Dann haben sie darüber nachgedacht, wie man mit MOOCs Geld verdienen kann, weil das natürlich auch bedeuten kann, dass es Universitäten einfach nicht mehr so richtig braucht oder Privatschulen vielleicht auch nicht mehr so richtig braucht. Wie man offene Lernmaterialien integrieren kann, wie MOOC didaktisch funktioniert und was ein MOOC auszeichnet. Und das kann man alles nachlesen auf dieser Seite. Es gibt viele solche MOOC-Maker-Kurse, also wenn man selber MOOCs einsetzen möchte, dann kann man dort lernen, wie man das tut, indem man einmal einen MOOC mitmacht. Es gibt aber auch ganz viele andere Angebote, also ich mache im Moment mit an einem MOOC zu Komplexitätstheorie. Das interessiert mich und da kann man sich an einer amerikanischen Universität einschreiben und ohne dass es etwas kostet, da ganz viel lernen. Und das ist ein tolles Angebot, das man einfach mal ausprobieren kann. Jetzt zum Schluss, was soll man denn tun oder was soll man nicht tun? Ich habe jetzt viele solche Entwicklungen dargestellt und es ist nicht so, dass Sie jetzt da rausgehen und dann denken Sie, jetzt mache ich mal alles, was der gesagt hat, sondern so wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Also das ist jetzt vielleicht die Folie von meinem Vortrag, die man mitnehmen soll oder was ich Ihnen mitgeben möchte. Erstens, man sollte Eigeninitiative fördern, also man sollte an Schulen Lernenden und Lehrenden Freiräume geben, etwas auszuprobieren. Also wenn Sie interessierte Schülerinnen und Schüler haben, die auf YouTube sehr aktiv sind, dann sagen Sie, mach mal und erzähl mir, wie das gegangen ist. Also du kannst jetzt mal vielleicht, anstatt in den Unterricht zu kommen, kannst du mal auf YouTube das versuchen zu lernen und dann sagst du mir, wie das funktioniert hat. Zweiter Punkt, Technik darf nie zu viele Ressourcen absorbieren. Ich denke, dass in der bisherigen Einführung von IT in der Schule, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass man viel zu viel Aufwand darauf verwendet hat, Geräte auszuwählen, Geräte einzurichten, Reservationssysteme einzuführen und dass das die Kräfte, verschlissen hat und man jetzt wie die Lust zum Teil vergangen ist. Also die Technik darf nicht die Lust wegnehmen. Man soll versuchen, persönliche Lernnetzwerke aufzubauen und informell zu lernen. Also das kann man, man versucht einfach, ich lerne mal etwas, was ich schon lange mal lernen wollte. Das wäre ein schönes Ziel für ein Jahr. Dieses Jahr nehme ich mir vor, etwas zu lernen und wenn mir das Internet dabei helfen kann, ist es toll und vielleicht lerne ich es lieber auf einem anderen Weg. Aber einfach mal versuchen, selber Erfahrungen zu sammeln und Netzlernen anbieten. Also nicht verhindern, sondern sagen, wir bieten es an, versucht es einmal. Und ich denke, das kann man jetzt auch, diese Punkte kann man auch dem Wut-Teil eines Lehrerkollegiums zumuten. Also die jetzt nicht begeistert einsteigen, denen könnte man diese Tipps geben, wie zum Beispiel eben, lern doch mal etwas Neues und versuch das mal mit dem Internet zu machen. Und dann lernt man auch viele technische Punkte. Ja, das wäre es gewesen. Meine Kontaktangaben und meine Folien finden Sie auf dieser, unter diesem Link. Und dort gibt es auch die Videos, die ich jetzt gezeigt habe.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.